Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen und frohes neues Jahr, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Die erste im Jahr 2024 und die trägt den Titel Der Segen fürs neue Jahr. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir euch natürlich auch fürs nächste Eishockey-Jahr und für euch privat nur das Beste wünschen, aber auch, dass wir in dieser Folge ein bisschen auf Segen und Unsegen eingehen werden. Was alles so passiert bei unseren Adlern gerade, was in den letzten Spielen so abging und was überhaupt in der Liga und in der Eishockey-Welt so gesprochen wird, das erfahrt ihr auch im neuen Jahr. Natürlich zuverlässig von Adler-Reporter Antis Oramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Los geht's!
Wenn im neuen Jahr jemand vor der Tür steht, klingelt, sie zu dritt sind und dir Lieder singen, danach auch noch mit Kreide was an die Tür schreiben, Anti, dann ist das ja meistens kindlich verbunden. Sternsinger sind ja meistens Kinder, die da kommen und einem ein Wahnsinnslächeln ins Gesicht zaubern. Ich habe das zuletzt auch gesehen. Ich habe Kinder rumlaufen sehen von Tür zu Tür und war drauf und dran, mein Handy zu zücken und das festzuhalten, weil man sowas nicht ganz so häufig sieht. Und da habe ich mir gedacht, Ullmann, du wirst es doch unterlassen, dein Telefon rauszunehmen und fremde Kinder zu fotografieren, zum einen. Es gab es aber auch nie, ich habe gerade zurückgedacht, ich habe das nie erlebt, dass Sternsinger mal an der Kabinentür standen. Also sprich auch an der Arena, um da die Mannschaft zu überraschen und wirklich diesen Brauch auch in die Kabine zu tragen, alles Gute fürs neue Jahr zu wünschen und sich ja mit CMB und den Jahreszahlen am Türrahmen zu verewigen. Hast du das mal erlebt? Hast du es gesehen? Also CMB steht natürlich für Kasper, Melchior und Balthasar, das weil ich dein Fragezeichen im Gesicht jetzt gesehen habe, Anti. Aber kannst du dich mal erinnern, dass mal Sternsinger in der Eishockey-Kabine gekommen sind?
Ich muss dich da ganz kurz was tun für die Allgemeinbildung, Christoph. Ich tue es ungern, aber das CMB steht tatsächlich nicht für die drei Weisen aus dem Morgenland, Cäsar, Melchior, Balthasar, sondern Christus Mansionem Benedictat. Das heißt so viel wie Christus segne dieses Haus.
Ui, vielen Dank, Anti. Jetzt gehe ich heute Abend nicht dumm ins Bett. Dankeschön.
Aber sagen wir es mal so, also den einen oder anderen Segensspruch bräuchte eine Kabine natürlich auch auf alle Fälle in der deutschen Eishockey-Liga, nicht nur da, sondern weltweit. Es gibt ja immer wieder Clubs, die große Probleme haben. Und wenn wir gleich in die Vollen gehen, Ulle, dann muss ich sagen, Frankfurt hätte vielleicht vorher schon den einen oder anderen Segen gebraucht. Jetzt haben sie am Stuhl gesägt des Trainers.
Wow, da ist aber jemand fit in 2024.
Ich habe mir viel Wahnsinn. Vorgenommen,
weißt du,
viel
Segen vorgenommen fürs neue Jahr. Vom Segen zur Kreissäge, sehr Wahnsinn.
Ja, eigentlich nicht so lustig die Nummer, weil Matti Tielikainen hat seinen Job verloren, aber man muss auch sagen, Frankfurt hat 10-mal hintereinander verloren und da ist es dann oftmals so einfach, da stimmt's dann irgendwo nicht mehr in der Kabine und entsprechend erwischt's dann meistens den Trainer. Matti Tielikainen hat's erwischt. Franz David Fritzmeier, der Manager der Frankfurter, übernimmt dort jetzt das Traineramt und wird schauen, dass er seine Mannschaft jetzt wieder nach oben führt. Die waren ja zwischenzeitlich weit oben, die Frankfurter, und haben jetzt eigentlich den 10. Platz freigeräumt, damit es da wieder einen Kampf drum gibt. Ja, also da sind jetzt Nürnberg, Augsburg und die Jungs alle mit dabei, jetzt um den 10. Platz, also um eine Playoff-Teilnahme zu kämpfen, weil Frankfurt da wirklich also eine üble Niederlagenserie hingelegt hat.
Also unser Spieler mit der Nummer 17, Antti Soramis, Spitzname Sorry, ist mit Anlauf über die drei Waisenkinder gesprungen und raus zum Warm-up. Ich muss auch sagen, in Frankfurt man hat es ein bisschen kommen sehen auch. Jetzt eben zuletzt mit der 10. Niederlage, das ist natürlich schon ein hartes Brett. Ich glaube, ausschlaggebend war die Niederlage gegen Iserlohn. Das war was, wo man als Fan, als Organisation auch gesagt hat, okay, jetzt muss die Niederlagenserie gestoppt werden. Man hat es nicht geschafft und 10 in Folge sind natürlich ein Brett. Du warst zwischendurch mal auf der 5. In der Tabelle und bist da jetzt komplett abgerutscht. Und wie du schon sagst, du hast ja auch durch deine Niederlagenserie hast du Kampf um Platz 10 wieder eröffnet. Und das ist halt was den Verantwortlichen da überhaupt nicht geschmeckt hat. Und man hat sich nicht nur vom Trainer getrennt, sondern man hat auch nochmal auf der Torhüterposition reagiert, Anti.
So ist es. Einen slowakischen erfahrenen Mann, der gerade in der KHL war, eigentlich nach Tschechien sollte. Aber dann plötzlich hieß es, nee, den will man dort gar nicht haben, weil er nämlich in der KHL gespielt hat. Und in Tschechien nimmt man es Spielern ganz besonders übel, die in der KHL jetzt gespielt haben, trotz des Krieges der Russen in der Ukraine. Also von daher hat man dort in der Tschechischen Republik dann direkt auch den Vertrag, den man geschlossen hatte, wieder aufgelöst und entsprechend also ihn dann auf den Markt freigegeben und dadurch dann natürlich auch wiederum die Möglichkeit gegeben für Frankfurt, dann einen neuen Trainer, dann einen neuen Torhüter dann zu holen. Der Trainer ist ja klar, der ist ja Franz David Fritzmeier.
Und drei Spiele später gibt es für den Mannschaftskapitän der Kölner Haie ja den Check gegen Kopf- und Nackenbereich im Spiel gegen Ingolstadt. Ich glaube, gegen Philipp Kraus war es. Ich habe heute Nachmittag witzigerweise noch mit Mo telefoniert. Wir hatten ein anderes Thema zu besprechen und er sagte dann noch zu mir, Ulle, hast du das Ding gesehen? Und dann sage ich, nee, Mo, ich habe es nur gelesen. Aber was ist denn passiert? Und dann sagt er, ja, Mensch, er steppt natürlich ab, will den Jungen treffen und er streckt nochmal die Arme nach vorne und will die Scheibe tief bringen. Und in der Reaktion, wo er nach vorne geht, wird er natürlich auch nochmal 2-3 Zentimeter kleiner, weil er sich eben streckt. Und Mo sagt ja auch, Mensch, total ärgerlich, ich wollte den Jungen auf keinen Fall am Kopf treffen, treff ihn aber am Kopf, sagt er, ist echt blöd gelaufen. Ja. Da habe ich gesagt, was kriegst du denn? Weißt du schon was? Dann sagt er, du Ulle, ich habe noch keine Ahnung, ich muss jetzt echt mal abwarten. Ja, und kurz nach unserem Telefonat kommt die Meldung, dass er jetzt auch drei Spiele zugucken darf. Ja. Bei den Haien läuft es gerade auch nicht so rund. Jetzt erneut zu Hause verloren, gegen den ERC Ingolstadt. Zuvor gab es schon auch eine deutliche Niederlage zu Hause gegen Red Bull München mit 6-3. Aber ich glaube, mit 6 Treffern gegen Red Bull München, da können wir gleich im ersten Drittel ein bisschen ausführlicher sprechen, Antje. Ja,
Verlegen wir auf das erste Drittel.
Apropos Check gegen Kopf, da habe ich jetzt zuletzt, wer die NHL auch so ein bisschen verfolgt, das neue Wunderkind Connor Bedard hat auch was abgekriegt, hat sich den Kiefer gebrochen, wird den Chicago Blackhawks ein paar Wochen fehlen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, Anti, ist er der jüngste Spieler, der je zum NHL All-Star Game eingeladen wurde.
Ja, so habe ich es auch gelesen. Also ich habe es nicht verifiziert, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Also, aber dass er es verdient hat, der hatte wirklich einen sehr, sehr guten Start auch in die NHL-Serie jetzt gehabt, beziehungsweise in die Saison. Also da muss man sagen, klar, verdient hat das auf alle Fälle. Er ist ein Wunderknabe, das ist überhaupt keine Frage.
So, und bevor
übrigens,
wir
ganz kurz, ich wollte nur nochmal, wir hatten im Vorgespräch schon über den Torhüter in Frankfurt gesprochen. Kann sein, dass ich, im Vorgespräch habe ich den Namen genannt, aber kann sein, dass ich den vorhin gar nicht mehr genannt habe, als wir jetzt auf Start gedrückt haben. Also Julius Hudáček heißt der slowakische Torhüter, den die Frankfurter geholt haben. Ich war jetzt die ganze Zeit unsicher, habe ich ihn genannt oder nicht. Falls ich ihn genannt habe, dann habe ich ihn nochmal genannt. Falls nicht, dann hier habe ich ihn jetzt nochmal nachgelegt. Ich wusste nicht mehr.
Hier wird nichts vergessen. Und bevor wir zum All-Star Game eingeladen werden, Anti, da gehen wir mal schnell in die Kabine, machen uns nochmal frisch und gehen raus ins erste Drittel und sprechen über den Ausflug nach Bayern, der Adler Mannheim. So, und ich glaube, wenn wir das Anspiel nehmen, Anti, bleibt der Puck in Bayern. Ich habe auch in unserer Vorbesprechung gesagt, man hat 2 Punkte aus Augsburg mitgenommen, man hat 1 Punkt aus Nürnberg mitgenommen und man hat 6 Stück aus München mitgenommen. Dann hast du ganz lange gebraucht, bis der Groschen bei dir gefallen ist.
Ich habe dich richtig blöd angeguckt. Ja.
Ich habe gedacht, hat er mich akustisch nicht verstanden. Ja, 6 Gegentreffer hat man aus München mitgenommen. Es waren 3 Spiele und man nimmt 3 Punkte mit. Du hast alle Spiele live gesehen, Anti. Was war dein Eindruck? Wie war das Auftreten? Nürnberg, nehmen wir mal das Spiel in der Mitte raus. Nürnberg war unglaublich stark für eine Mannschaft, die ja doch weiter unten in der Tabelle steht. Kämpferisch von beiden Seiten wirklich hervorragend. Und ich habe mir sagen lassen, die Stimmung im Gästeblock muss wahnsinnig gut gewesen sein. Richtig, richtig fantastisch. Und ich habe jetzt den Auftritt im Fernsehen verfolgt. Der 3-2-Sieg im Shootout, zweimal Daniel Fischbuch. Das war ein klasse Spiel der Adler Mannheim.
Das war ein klasse Spiel der Adler Mannheim. Wenn wir es ganz kurz aufdröseln und ganz kurz erstmal da, um deine erste Frage in München, da war man relativ chancenlos. Da hat man ganz okay irgendwo begonnen und dann hat man hinten raus wieder völlig den Faden verloren in München und hat dann das Ding eben ganz klar verloren, eben 1-6 aus München zurückgefahren. War schon sehr, sehr bitter fürs erste Spiel auch des Jahres. Dann in Nürnberg, da sagst du es richtig, die Nürnberger haben tatsächlich sehr, sehr stark gespielt. Die Adler mit einer okay Leistung dafür, dass wieder 6 Top-Stürmer draußen waren. Also du darfst es nicht vergessen, 6 Top-Stürmer, das sind Überzahlspieler, die dir fehlen. Das sind Top-Spieler, das sind 6 Spieler aus deinen Top-9 Stürmern, die da fehlen. Das merkst du dann halt schon auch, was in der spielerischen Klasse natürlich sich dann niederschlägt, das ist das eine. Und dann irgendwo auch, ja, da fehlt dir dann irgendwo dann auch der Zug Richtung Tor. Du stehst hinten drin ganz okay, aber dann die Vorwärtsbewegung ist nicht die, die man sich da erhofft. Das ist das eine. Weil wenn du dann zu viel, wenn Spieler, die normalerweise ein bisschen mehr fürs Defensivspiel zuständig sind, versuchen dann auch Tore zu erzielen, weil sie sagen, okay, jemand muss ja Tore erzielen, wir haben 6 Top-Stürmer draußen, dann fehlt dir vielleicht diese Millisekunde, dieses Umschalten wieder in die eigene Verteidigung. Oder umgekehrt, du verteidigst zu sehr, dann fehlt dir dieses Umschalten in den Offensivmodus, dann natürlich auch diese Millisekunde und du schaffst es dann halt nicht genug, Tore zu erzielen. Also das ist so ein bisschen das Dilemma der Adler gewesen. Trotzdem haben sie 3 Tore erzielt in Nürnberg. Und da muss ich eine ganz kurze Geschichte dazu erzählen. Markus Hännikainen, ja, der Junge, konnte nicht mitfahren mit der Mannschaft nach Nürnberg, weil er einfach nachts Magen-Darm-Grippe bekommen hat. Wer schon mal Magen-Darm-Grippe gehabt hat,
scheiße.
Ist richtig scheiße. Ja. Und so war es halt eben auch bei ihm. Und ich habe ihn dann abgeholt mittags. Man hat mich gefragt, ob ich ihn abholen könnte und dann zum Spiel bringen könnte oder vielleicht ins Hotel, weil die Mannschaft ja dann in Bayern geblieben ist. So, ich habe ihn abgeholt. Ich habe gedacht, da kommt ein Geist, also kreidebleich im Gesicht, steigt er bei mir ins Auto ein und konnte weder irgendwas trinken noch irgendwas. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, das macht doch keinen Sinn, dass du spielst. Hat er gesagt, doch, ich probiere es, gib mir die 2 Stunden Fahrt, da entscheide ich dann. Und dann waren wir ganz kurz, haben wir ganz kurz gehalten, kurz vor Nürnberg, haben was gegessen. Er hat gesagt, okay, ich esse was, behalte ich es drin, fahre mich in die Arena, behalte ich es nicht drin, fahre mich direkt ins Hotel. Und dann, so nach 20 Minuten, hat er gesagt, fahr mich an die Arena. Und dann hat er gespielt, schießt ein Tor, hat wirklich eine Top-Leistung abgerufen, ohne irgendwas gegessen zu haben, außer so ein halbes Fischbrötchen oder was es auch immer war.
Sag nicht, also, der hat auf dem Magen-Darm-Virus ein Fischbrötchen gegessen.
Der wollte es wissen, behalte ich es im Magen oder nicht.
Nein, das glaube ich nicht. Das
also irgend so ein belegtes Brötchen war es zumindest. Und und der hat es dann halt wirklich behalten und hat ein Tor geschossen, hat richtig stark gespielt, muss man sagen. Und das ist das, was auch ein bisschen die Mannschaft momentan auszeichnet. Du brauchst eben diese Leute, die halt eben auch so vorausgehen. Gutes hat dann nur für einen Punkt gereicht. Man darf nicht vergessen, du hast gesagt, die Nürnberger haben gut gespielt. Die haben eine super erste Reihe. Die erste Reihe war absolut top. Mit Leonhard in der Mitte, dann außen Fox und Gerard. Die ist super schnell, die schalten so schnell um. Die kontern dich völlig aus. Also die haben richtig stark auch gespielt, diese Jungs. Und entsprechend hast du den Punkt aus Nürnberg geholt. Bedauerlich, dass es nur ein Punkt ist, aber irgendwo auch erklärbar. In Augsburg führst du 2-0, wie du sagst, 2 Tore von Fischbuch. Eigentlich ein starkes Spiel im zweiten Drittel, Hälfte des zweiten Drittels, gerade zum Powerbreak. Da mache ich beim Radio immer auch kurz, auch 90 Sekunden Pause, kann ich was trinken ganz kurz, kurz Kopfhörer abnehmen, kurz durchschnaufen. Neben mir sitzt der Torwarttrainer Petri Vehanen und wir sind uns einig, wir reden gerade, oh, wir brauchen jetzt das dritte Tor. Wenn wir jetzt nicht schießen, schießt Augsburg gleich ein Tor, weil Augsburg im Spiel geblieben ist. Die haben sich da reingekrallt in dieses Spiel, ohne dass sie da jetzt irgendwie sich großartig Druckphasen erarbeitet haben. Aber du hast gesehen, die hängen da drin. Die sind die ganze Zeit noch im Spiel drin und dann machen sie es 2-1 und dann noch das 2-2, den Ausgleich. Und irgendwo hat Augsburg das gut gemacht, gute kämpferische Leistung gezeigt und dann Gott sei Dank dann Leubel im Penalty-Schießen dann den Extrapunkt klar gemacht. Also da muss man sagen, irgendwo 3 Punkte aus dem bayerischen Wochenende ist natürlich, wenn man die Tabellensituation sich anschaut, Augsburg und Nürnberg, gegen die sollte man mehr holen. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Gesamtsituation sieht, würde ich schon sagen, dass man bei den Adlern trotz alledem eine Tendenz nach oben erkennen kann. Und die Hoffnung ist natürlich groß, dass die Spieler endlich auch zurückkommen, die fehlen. Weil ich sage es immer wieder, das ist keine Entschuldigung, die benutzen es ja nicht als Entschuldigung, die Adler, sondern du musst es nur einordnen können. 6 Top-Spieler, wenn die nicht sich bemerkbar machen würden, wenn sie fehlen, dann bräuchtest du sie nicht. Dann müsste man sagen, warum habt ihr die Spieler überhaupt geholt, weil die braucht man ja gar nicht.
Ja, also da gebe ich dir recht. Ich finde es nur aus Spielersicht wird es nicht einfach. Natürlich auch für den Trainerstab, wenn diese 6 wiederkommen, weil du musst die ja wieder integrieren, einbauen. Das heißt natürlich auch weniger Eiszeit für welche, die jetzt ganz, ganz viel haben, welche, die jetzt eine Rolle geschlüpft sind, diese auch wahrscheinlich ordentlich ausfüllen, müssen dem wieder Platz machen. Nehmen wir einfach mal eine Personalie, Matthias Plachter. Wenn der zurückkommt, der beansprucht natürlich auch seinen Spot in Überzahl, weil er das natürlich auch richtig gut macht. Also das wird keine einfache Situation, weil du sagst, das sind Gegner gewesen mit Nürnberg und Augsburg, da könnte man mehr erwarten, aber da unten wird wirklich gekratzt, gebissen, Haare richtig gezogen, also da wird richtig gekämpft, weil die kämpfen natürlich auch um Platz 10, aber die kämpfen auch ums Überleben, wenn man den Abstiegskampf anguckt und wir sprechen gleich ein bisschen intensiver über Iserlohn, die jetzt nur noch 5 Punkte weg sind und die Adler Mannheim mit 55 Punkten 2 Punkte aus den Top 6 entfernt, also die Kölner Haie sind aktuell 6 down, haben 57, also es ist wirklich, wie du sagst, natürlich hätte man ein bisschen mehr holen können, aber ich denke, die Ausgangssituation ist nicht so verkehrt. Die Aufgabe wird spannend, wenn die Verletzten wiederkommen und ich werde mir was in mein Notizbuch schreiben, Anti. Ich bin der Herr über meinen Körper und wenn mein Körper mir mal einen Strich durch die Rechnung macht, muss ich ihn so schocken, da muss ich so zurückschlagen mit einem Fischbrötchen zum Beispiel nach einem Magen-Darm-Virus, dass der überhaupt nicht weiß. Ich glaube, der Körper wusste überhaupt nicht, was jetzt los ist. Der hat gedacht, okay, jetzt kommt vielleicht Lauge und ein Schluck Cola, ein paar Salzstangen. Nein, volles Brett ins Gesicht. Zack, hier, nimm das Fischbrötchen. Der wusste nicht oben damit raus, unten damit raus. Der war völlig irritiert.
Ich behalte's drin.
So, und wir gehen an. Wir bleiben auch im Game und schauen schnell ins zweite Drittel. Und dieses Anspiel, Anti, landet am Seiler See. Also, sind wir mal ehrlich, da waren nicht viele Fans in Eishockey Deutschland oder Beobachter, die gesagt haben, die haben noch eine Chance, da unten rauszukommen. Jetzt waren es
mich inklusive.
Die Spielweise war nicht schlecht, aber der Ertrag, da war halt keiner da. Und jetzt sind es 4 Siege in Folge. 11 von 12 möglichen Punkten geholt, einen im Shootout in Köln liegen lassen, zuvor 4-0 gegen Frankfurt gewonnen, der angesprochene Shootout-Sieg gegen die Haie, dann 4-2 Wolfsburg geschlagen und jetzt sogar in Straubing 4-2 gewonnen. Wenn ich das mal richtig überblicke, schießt Iserlohn aktuell jedes Spiel 4 Tore und nimmt Punkte mit, aber jetzt wird es unten drin mal richtig spannend. Wenn wir ganz hoch gucken, ich fand das Spitzenspiel auch Wahnsinn zwischen Bremerhaven und Berlin, vor allem die Tore, die Bremerhaven geschossen hat, mit was für einer Leichtigkeit, Spielwitz und auch einer Spielfreude. Und unten Iserlohn, denken die jetzt über Platz 10 nach oder denken die einfach nur an die 13, Andi?
Du, ich würde an deren Stelle über alles nachdenken momentan, weil es ist ja wirklich Wahnsinn, was in Iserlohn passiert ist. Also ich habe es ja in der letzten Folge gesagt, du, ich sehe da wenig Substanz, wo ich sagen kann, daran würde ich mich krallen, wenn ich der Spieler X wäre oder der Fan X wäre in Iserlohn, weil ich konnte da wenig erkennen. Aber es ist ja aber auch so, dass sie ja nicht nur immer ganz schlecht gespielt haben, nur manchmal haben sie sogar okay gespielt, nur die Ergebnisse nicht bekommen. Jetzt bekommen sie die Ergebnisse auch, spielen irgendwo okay und holen sich auch die Ergebnisse immer wieder. Also da muss man sagen, muss man weiter beobachten. Noch sind sie Letzter mit 5 Punkten Rückstand auf die DEG und auf Frankfurt. Hatten wir ja zu Beginn auch thematisiert, die Frankfurter, die da jetzt im Mix dabei sind. Und zwar um den, wenn man es positiv formuliert, um den Kampf um Platz 10 oder eben um die Vermeidung des Abstiegs. Also da ist es nochmal wirklich eng geworden durch die Frankfurter, die da jetzt angefangen haben mitzumischen, hier unterhalb des Strichs. Und ja, da ist wirklich ein offener Kampf um Platz 10, aber es ist immer noch offen, wer dann absteigt. Das muss man auch ganz klar sagen.
Der nächste Gegner der Iserlohn Roosters sind die Adler Mannheim. So, und die Adler Mannheim spielen diesen Monat sogar noch 2-mal gegen die Roosters. Also können die dann natürlich auch ein Wörtchen mitsprechen. Entweder
in der Phase der Auferstehung der Iserlohn Roosters oder vielleicht auch, wenn die Adler selbst weiter nach oben klettern und die Roosters weiterhin da unten reindrücken. Aber ich bin echt gespannt, weil in Straubing, das weiß jeder, der schon mal damit hingefahren ist oder der auch die Spiele verfolgt, am Pulverturm ist es nicht einfach, Eishockey zu spielen, vor allem nicht im Januar, weil es da bitter kalt ist. Aber wenn du das siehst, manchmal kannst du richtig in den Abwärtssumpf geraten, also wo es wirklich, wo du machen kannst, was du willst und du verlierst die Spiele. Aber jetzt an dem Beispiel Roosters hat man gesehen, du brauchst mal so einen Befreiungsschlag und dann noch einen glücklichen Shootout-Win und auf einmal trägt dich die Euphoriewelle wieder in eine ganz andere Richtung. Aber das ist auch wieder was, da brauchst du Charaktere in der Mannschaft, die wirklich daran glauben und die das Team auch mitziehen. Wenn du da 3, 4 drin hast, die schon anfangen, die Sachen zu packen, und das ist jetzt keine Floskel, die ich da raushaue, sowas hat es alles schon gegeben in den Eishockey-Jahren, dass Spieler wirklich gesagt haben, okay, wir hängen da unten drin, haben eh keine Chance mehr auf die Playoffs, wir fangen schon mal an, hier das Zeug einzuräumen und denken über die Heimreise im März nach.
Die Frau dann, und der Hund sind schon nach Hause abgereist.
Dann wird es ganz, ganz schwierig, aber anscheinend scheint in der Kabine der Roosters was positiv zu funktionieren und da ging es jetzt eben in den letzten 4 Spielen richtig, richtig ordentlich zur Sache. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vor allem finde ich es witzig, wenn wir im ersten Drittel über die Adler sprechen, im Mitteldrittel über die Roosters und demnächst treffen die beiden sich. Aber Anti, ein Wort zum Spitzenspiel von dir bitte oder eine Einordnung. Berlin war in Bremerhaven und Bremerhaven hat da ziemlich deutlich mit 5-1 gewonnen, das Heimspiel. Und Serge Aubert, der Trainer von den Eisbären, hat auch danach gesagt, Bremerhaven war die bessere Mannschaft.
Ja, da hat er nicht Unrecht. Die haben ihre Powerplay-Situation direkt am Anfang genutzt und dann hinten raus einfach das Ding runtergespielt. Und das ist ja das, worüber wir es auch hatten, dass die Bremerhaven einfach erschreckend wirklich auf einem hohen Niveau fast roboterhaft ihre Sachen runterspielen. Völlig humorlos das ganze Ding runterspielen. Und das ist irgendwo was mich sehr stark beeindruckt. Also wenn du auch überlegst, die hatten gar nicht so viele Schüsse auf das Tor. Die Berliner hatten sogar mehr Schüsse auf das Tor der Bremerhaven, aber Bremerhaven hat einen guten Torhüter und sehr, sehr kompakt, wie sie spielen, sehr, sehr strukturiert, sehr alle auf, mit derselben Idee auf dem Eis. Also das ist wirklich höchst beeindruckend.
Ja, ich fand vor allem das letzte rausgespielte Tor im Eishockey, sagt man ja dann so schön Tic-Tac-Toe, wenn das wirklich One-Touch, der Pass mit einer Berührung weitergespielt wird und dann einfach nur ins verwaiste Tor, ins leere Tor eingeschoben wird. Also das war schon sehr, sehr schön anzuschauen. Und jetzt hat sich Bremerhaven da oben auch mit 3 Punkten abgesetzt nach 36 Spieltagen. Also ich bin gespannt, wie Bremerhaven das weiter durchzieht. Ich würde sagen, wir bewegen uns. So Teams, die da oben stehen, denken an die Playoffs. Das ist ganz klar. Ich meine, die Situation hatten wir auch in der Vergangenheit. Wenn du da auf 1, 2, 3 stehst, guckst du natürlich schon, sortierst dich, orientierst dich. Und das war jetzt mal eine ordentliche Visitenkarte. Da haben wir wieder Jeff Ward, der mal gesagt hat, wir müssen eine Visitenkarte hinterlassen. Calling Card hat es erst einmal genannt, auf Englisch Calling Card. Fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Definitiv.
Andi, und wir springen jetzt mal. Wir fahren jetzt mal durch die Zeitmaschine und werden jetzt alle noch mal ein paar Jahre jünger und gucken noch mal auf die U20-WM zurück.
Ja, es war eine beeindruckende Leistung, sagen wir es mal so, der Deutschen im Endspiel, weil das Endspiel ist ja wirklich da gehst du mit zitternden Knien rein und der, dessen Knie weniger zittern, der hat die beste Chance, das Spiel zu gewinnen. Dann war es ein absolut ausgeglichenes Spiel und es geht in die Overtime und Moritz Elias fährt da einmal wie in der Eisdisco einmal rund um das Drittel der Norweger, keiner attackiert ihn, lässt ihn viel Platz und er schießt das Ding dann rein zum 5-4 für die Deutschen. Da muss ich sagen, also Hut ab davor, ein Relegationsspiel, dieses eine Spiel, es hängt an diesem einen einzigen Spiel. Du musst dich vor dem Spiel so aufladen, du darfst an nichts denken, du darfst nicht dran denken, Mensch, und was ist, wenn wir verlieren? Nee, das ist ein Spiel, gehst von Wechsel zu Wechsel, diese Floskeln im Eishockey, wir müssen von Wechsel zu Wechsel denken, wir müssen jeder wirklich auch unser Spiel umsetzen, wir müssen bereit sein. Bereit sein heißt einfach auch, jedes Mal konzentriert aufs Eis zu springen und zu wissen, was jetzt meine Aufgabe ist. Das sind so die Sachen, die Mannschaft dann auch umgesetzt hat, nicht in den 60 Minuten komplett, aber über das Spiel dann doch gesehen, also nicht in jeder einzelnen Situation, nicht in jeder einzelnen Minute, man hat ja immerhin auch 4 Gegentore gefangen, aber man hat dann trotz alledem das Ganze dann an sich gezogen und entsprechend auch dann logischerweise verdient auch geschafft, in der A-Gruppe zu bleiben.
Es ist total wichtig für eine deutsche U20-Nationalmannschaft erstklassig zu spielen. Im ersten Spielzug gegen Top-Nationen, die Jungs haben gute Chancen, sich in Bücher, Notizblöcke von Scouts zu schreiben, was NHL-Teams angeht. Wenn du absteigst, wird das ganze System wieder hinterfragt. Mhm. Und wir haben schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, da könnte man wirklich Podcasts oder Fernsehsendungen mitfüllen, was man über die U21-Regel in der DEL2, U23-Regel in der DEL hält. Das sind Spieler, die kennt man aus der DEL, die da jetzt gespielt haben, ja. Aber es ist, glaube ich, ein einziger Spieler dabei, der roundabout 10 Minuten pro Spiel hat. Alle anderen sind so bei 2, 3, 4, manche bei 6 Minuten. Und jetzt musst du diese Spieler dahin kriegen, dass sie 16, 17, 18 Minuten Eiszeit kriegen und Verantwortung übernehmen. Das sind reine Ergänzungsspieler, die zwischendurch mal reingeschmissen werden in ihren Heimatclubs in der DEL und auf einmal stehst du da als Tobi Abstreiter, Jochen Molling und Patrick Strauch und du sollst die Jungs in Überzahlsituationen reinschmeißen. Das kennen die gar nicht. Das sind die gar nicht gewohnt, das zu spielen. Ja. Auch diese Anzahl an Minuten und auch in entscheidenden Phasen. Und deswegen ein großes Kompliment an die Trainer. Das ist nicht einfach. Dann eben auch dieses, wie du schon sagst, wackelige Knie, entscheidende Momente. Wenn es in entscheidende Phasen von dem Spiel geht, dann sind diese Jungs ja gar nicht auf dem Eis. Und deswegen ist dieser Sieg für mich schon hoch einzuschätzen. Wir haben ja über diesen Euphoriesieg gegen Finnland gesprochen, der am Ende gar nichts bedeutet hat, null bedeutet hat.
Hatte ich auch gesagt, also du musst dann nachlegen, du musst ein Spiel irgendwo, du musst das entscheidende Spiel deiner Gruppe gewinnen und das war gegen Lettland, das hat Deutschland
nicht geschafft. Für mich war es allerdings bei der ganzen, ja, das ist super Thematik, muss man aber auch sagen, dass man gegen Lettland, das Spiel, wo es ums Viertelfinale ging, hat man gar keinen Auftrag gehabt. Da hat man von Anfang an, da war man völlig unterlegen und das ist natürlich auch ein Spiel, wo die Jungs ein bisschen nervös sind und so weiter und so fort. Und da hast du gar keinen Auftrag gehabt. Aber deswegen, man soll sich schon freuen, dass man in der A-Gruppe bleibt, aber man soll das Ganze auch mal aufarbeiten und sagen, warum haben wir denn gegen Lettland keinen Auftrag? Und
das ist, weil du bist gleich stark mit Lettland. Also du musst ja, Deutschland muss sich ja mit Lettland in dem U20-Bereich vergleichen. Und Norwegen ist eigentlich eine Mannschaft, die ein bisschen drunter einzuordnen ist. Das muss man sagen. Und da hast du es gerade und gerade geschafft. Also es sind schon Alarmsignale da. Also man soll jetzt nicht sagen, alles ist wunderbar, alles ist in Butter, toll, wir sind weiter erstklassig, sondern man muss natürlich jetzt auch schauen, dass man diese Mannschaft auch weiterentwickelt. Du hast ja ein paar Spieler, die nächstes Jahr nochmal spielen können. Du hast noch ein paar gute, hoffnungsvolle Spieler, die jetzt in der Vorbereitung dabei waren, die dann ganz zum Schluss den Cut nicht überlebt haben, also den Cut nicht geschafft haben und entsprechend also erst nächstes Jahr dann mitspielen können. Also du hast da schon Potenzial, du musst aber nur jetzt auch schauen, dass du die Saison dann auch verwendest, also oder dieses Kalenderjahr dafür verwendest, dass man diese Spieler weiterentwickeln kann, damit sie es halt eben dann auch in der Gruppenphase schon schaffen und entsprechend auch mal vielleicht ins Viertelfinale wieder mal kommen können.
Das ist richtig. Und warum Finnland 5 Minuten vor Ende des zweiten Drittels mit 5-2 gegen Tschechien verliert, am Ende aber 5-2 gegen Tschechien führt, am Ende aber noch 8-5 verliert, Anti, ich glaube, darüber sprechen wir mal in der nächsten Folge.
Und zwar was da in ganz der Finish, in Ruhe.
Was
ganz
da in der finnischen Kabine in den letzten 25 Minuten los war, da die Bronzemedaille zu verspielen, das können wir wann anders aufarbeiten.
Da muss ich noch ein bisschen zur Ruhe kommen und dann kann ich erst drüber sprechen. Ja, Ole, ich habe noch eine Frage in der Overtime beziehungsweise beim Nachschlag beim 1-gegen-1. Ole, wir haben einen Sohn, beide haben einen Sohn, der Eishockey spielt. Wir sprechen viel über Eishockey mit unseren Söhnen. Also immer wieder mal, es ist halt einfach so, wenn die Väter Hockey-affin sind, dann sprechen sie auch immer wieder mit ihren Jungs. Aber ich gehe mal weg davon, vom Eishockey. Man lernt ja von seinen Kindern auch immer was. Und zwar gar nicht im Eishockey. Was hast du denn von deinem Sohn lernen können bisher? Eine tolle Sache.
Redest du jetzt vom Eishockey oder ganz weg vom Eishockey?
Ganz weg vom Eishockey.
Ganz weg vom Eishockey, was ich von meinem Sohn lernen kann. Ich freue mich extrem über seine Begeisterungsfähigkeit. Er ist ja jetzt in einem Teenageralter, da ist man ja, das Wort kannte ich ja früher gar nicht, da chillt man ja viel. Man hängt.
Bei uns gab es es nicht.
Chillen bei uns gab es es nicht. Bei uns ist man raus auf die Straße und ist erst nach Hause, wenn die Laternen angegangen sind. Meine Armbanduhr hatten wir ja damals auch nicht und ein Handy hatten wir auch nicht in der Tasche. Aber dass man sich dann doch für so viele Sachen begeistern kann, das finde ich toll. Und ich erweitere ja meinen Wortschatz. Jeder, der ja so in meinem Alter ist, ich bin ja 40 geworden, oder darüber hinaus, der junge Kinder hat die von der Schule nach Hause kommen, was man da für Wörter lernt. Side-Eye, heute wird gechillt, dann bin ich ja manchmal nicht der Papa, sondern du bist ja der Bro oder wirst zum Digger. Das ist halt was für mich, wo ich immer wieder dastehe und
ja, safe, das ist safe bei mir auch so gewesen.
Und heute habe ich zum Beispiel einen Anschluss von meinen Kindern gekriegt, weil ich bin schon, also was ist zum Beispiel Tisch abräumen, wenn man fertig gegessen hat oder auch das Glas wegräumen und so, da bin ich schon sehr dahinter. Und heute habe ich von beiden Kindern in unserer Familiengruppe, also die Art der Kommunikation ist dann WhatsApp in unserer Familiengruppe, Anschiss bekommen, weil ich nochmal mit den Schuhen ins Haus bin heute und ich habe nicht gemerkt, dass sich ein bisschen Erde unter meinen Schuhen gelöst hat. Also ich habe eine Dreckspur durch meine dreckigen Schuhe hinterlassen und da habe ich von beiden Kindern parallel einen Einlauf bekommen und das sind immer so Sachen für mich, da lerne ich, da freue ich mich, wie man kommuniziert, dass man es gleich fotografisch festhält, weil sonst müssten sie es ja einen ganzen Tag liegen lassen, bis ich nach Hause komme, sonst würde ich da sagen, stimmt ja gar nicht, war ich gar nicht. Aber dann wird es gleich festgehalten, der Sohnemann hat alles fotografiert, die Tochter hat es gefilmt, komplett vom Eingang bis in die Küche, also das sind Sachen, die begeistern mich einfach, die begeistern mich immer wieder und da bin ich, das finde ich cool.
Ja, das ist richtig schön. Ja, das ist schön, weil man muss auch die Augen offen halten, wie du sagst. Man muss auch dahin schauen, was Kinder einem beibringen können. Übrigens, ich verrate auch irgendwann, was das Beste war, was ich von meinem Sohn gelernt habe. Das werde ich irgendwann anders verraten, vielleicht in der nächsten Folge.